1, 2, 3, 4.
24,000 people.
And now we're in season 13.
Presented by Vierfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 13 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drassel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 13 ist Raffaella Ordner, Head of Group ESG der A1 Telekom Austria Group und Tennisspielerin ist sie auch noch und jetzt bei mir im Studio. Liebe Raffaella, servus und herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Du, ich freue mich und das Vorgespräch war es wieder mal. Tennisspielerin, Lobau, Großenzersdorf, Stadtgrenze. Wir haben einen Einstieg gefunden, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber red mal über deine Early Days, die ja letztendlich auch in deinen Job einstrahlen.
In meiner Kindheit bin ich, wie du es gerade gesagt hast, in der Lobau aufgewachsen, also konkret in Großenzersdorf und war einfach viel draußen, war viel in der Natur, habe viel mit Freunden Dämme gebaut, mit Holz gespielt und ich würde schon sagen, dass mich das schon sehr früh gezeichnet hat, mittlerweile beruflich auch gezeichnet hat. Also das war der ursprünglichste Grundstein, warum ich einfach sehr mit der Natur verbunden bin, warum mir das Thema Nachhaltigkeit einfach immer schon ein Anliegen war. Und ja, damals sicher noch gar nicht bewusst, wo mich das mal hinführen wird, aber ja, mittlerweile heute sehe ich eindeutig den roten Faden.
Ich finde das immer so schön, wenn in der Jugend solche Wurzeln entstehen. Bei mir ist es ähnlich. Ja, da sind diese Dinge, Donaustadt, du bist knapp in Niederösterreich gewesen, Lobau, verbindet natürlich Tennisspielerin, habe ich dich anmoderiert, sogar Trainerin. Welche Leute hast du da, warst du da Jugendtrainerin oder wen hast du da trainiert?
Genau, also es war natürlich so, ich war in der Schule und hatte meine Sommerferien und es war die Frage, was mache ich in den Sommerferien? Ich habe natürlich als Kind… Beispielsweise, aber das war dann ab 12 nicht mehr so spannend oder es waren schon alle Dämme gebaut. Ja, und dann war natürlich die Überlegung, was mache ich in diesen 9 Wochen? Ich habe immer schon Tennis gespielt, auch als Kind Tennis gespielt. Und die Tennis-Community in Großenzersdorf war eigentlich auch sehr lustig, sehr unterhaltsam, sehr cool. Und dadurch, dass ich auch viel Tennis gespielt habe, würde ich sagen, war ich da ganz gut dabei. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich mit 15, 16 relativ früh in die Trainerkarriere eingestiegen bin.
Das ist früher.
In dem Fall für diese Sommercamps, also die Sommercamps, die man vor allem für Kinder gibt, die dann eben eine Woche von den Eltern sehr glücklich abgegeben werden. Dann durfte ich die übernehmen und war bei sehr vielen Kindern in der allerersten Tennisstunde dabei. Wirklich den ersten Schlag, den haben sie von mir gelernt und das habe ich einfach eine Zeit lang gemacht, so einfach ein paar Wochen, 4, 5 Wochen im Sommer. Und so sind meine Jugendsommer in Großenzersdorf vergangen.
Na, da haben wir was gemeinsam. Ich habe weniger Dämme gebaut, weil ich erst später nach Essling gezogen bin und in die Lobau und da waren schon alle Dämme von dir gebaut zu dem Zeitpunkt. Und schön ist es dort einfach. Das muss man sagen und wir machen auch das Stadtteilmagazin für Essling und die Stadtgrenze. Werde ich dann auch noch verlinken. Schöner Einstieg, sage ich mal, und wir waren auch in der gleichen Schule, das habe ich noch vergessen. Natürlich eine Generation Unterschied. Ich habe maturiert, da warst du noch nicht auf dieser Welt. Und Bernoulli-Straße war auch noch leibend zu deiner Zeit, zu meiner Zeit war es extrem leibend.
Genau, genau.
Bei dir war es auch noch leibend.
Genau, ich bin damals wirklich von 10 bis 18, 8 Jahre dort ins Gymnasium gegangen, noch die 6-Tage-Woche, also Samstag auch.
Mhm, ich das, auch, ja natürlich.
Genau. Ja, genau, das hat sich dann aber auch eben mit Tennis nicht gut vertragen, weil ich hatte Samstag Schule und aber auch Samstag Tennisturniere und so war dann irgendwann der Punkt, dass ich das Tennis zurückgeschraubt habe und mich dann für die Matura entschieden habe.
Ja, das Tennis ist halt als Outdoor-Sport schwer mit, wie lange dauert ein Spiel, wann regnet es, was mache ich am Montag, wenn ich noch irgendeine Hängepartie habe, wie wir immer gesagt haben. Aber lass mir jetzt das Tennis auf jeden Fall schön. Du kennst sicher den Bus, den 26a, auch wie deine Westentasche.
Ein zweites Wohnzimmer.
Ja, anders ging es nicht. Ist ein großer Bezirk und die U-Bahn kam erst später.
Hat viel beim Schreiben der Hausübungen geholfen. Also am Ende war es gar nicht so schlecht, dass wir fast eine Stunde in die Schule gebraucht haben.
Wenn man von Endstation zu Endstation fährt, hat man einen Sitzplatz.
Genau.
Ja, dazwischendurch genau. Vergiss es. Ja, da kannst du dich irgendwo reindrängen. Genau. Gut, haben wir die Donaustadt und Großenzersdorfer Logie abgeschlossen. Du hast nach der Matura hast du weitergemacht, Fachhochschule Technikum Wien. Auch da ein paar Worte. Wieso hast du diese Richtung gewählt?
Genau, also unter anderem, das ist jetzt sozusagen fast forward, ein paar Jahre. Genau, direkt nach der Schule hatte ich das große Bedürfnis und den großen Wunsch, in den diplomatischen Dienst einzusteigen und habe in der Schule schon ganz viel in die Richtung gemacht, viele Fremdsprachen gelernt und habe mir dann ein Studium ausgesucht, mit dem ich ins Ausland unbedingt gehen wollte. Und also nicht nur von den Ländern her, dass ich ins Ausland gehe, sondern auch von dem Studiengang an sich, also Politikwissenschaft und IBWL. Und habe dann nach dem ersten Studienjahr ein Praktikum an der UNO in Genf gemacht, weil Schön. Das eben ein großer Traum war. Ja. Zum Glück ist das alles so aufgegangen, weil das war schon ein Gamechanger, kann man sagen, weil das Praktikum an sich war so ein Reality-Check. Mhm. Also es war eine super spannende Zeit, die ich auf keinen Fall vermissen möchte. Aber es hat mir schon gezeigt, dass der diplomatische Dienst oder sagen wir so die internationale Bühne in dem Sinne nicht ganz das ist, was ich mir vorstelle. Es war einfach, sagen wir, sehr viel Gerede und ich habe irgendwie mehr Ergebnisse erwartet. Und mir ist dann doch auch bewusst geworden, dass Österreich auf dem internationalen Parkett viel kleiner ist, als es mir davor einfach bewusst war. Und so habe ich mich dann mit 19 dagegen entschieden. Mhm. Also dagegen in diese Richtung zu gehen und habe aber dann mein Studium fertig gemacht. Also habe in dem Fall IBWL in London an der London School of Economics fertig studiert und bin dann aber mit 24 nach Wien zurückgezogen und hatte natürlich immer noch dieses Politikinteresse, also Politik nahe. Und so bin ich am Ende bei der Industriellen Vereinigung gelandet. Das ist ja eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik und das hat in dem Moment super gut zu mir gepasst. Mhm. Konnte ich in beide Richtungen reinschnuppern. Und bin in das Trainee-Programm eingestiegen, das so ausgelegt ist, dass man alle 10 Monate die Station wechselt. Das bedeutet sowohl inhaltlich als auch von dem Unternehmen oder von dem Ministerium. Und so war ich die ersten 10 Monate bei der Industriellen Vereinigung im Bereich Bildung und Gesellschaft.
Und da gab es das Projekt neustart-schule.at, da gibt es noch immer eine Webseite, dazu werde ich dann auch verlinken. Du warst dort Projektmanagerin. Was kann ich mir darunter vorstellen? Du warst, glaube ich, von Beginn an dabei, oder? Eine Richtig. Geburtshelferin.
Von Stunde null.
Okay, von minus eins dann.
Genau, minus eins, also auch bei den Vorbesprechungen, genau. Die Idee dahinter war, dass in der Bildungspolitik endlich Bewegung hineinkommen soll und dass das Thema Bildung einfach, sagen wir, politisch sehr unpopulär ist, weil jeder und jeder mitreden kann und Reformen aber sehr lange dauern und sehr unbeliebt sind, weil halt eben jede Person meint, besser Bescheid zu wissen. Und deswegen wird das Thema politisch nur sehr wenig angegriffen. Also es passieren wenige Reformen, das System an sich ist schon in die Jahre gekommen. Und die Idee war eben dahinter dann so eine Grassroot-Bewegung ins Leben zu rufen. Das bedeutet, den Druck auf die Politik von der breiten Gesellschaft aufzubauen, dass dann sozusagen ein Elfmeter für die Politik vor ihnen liegt und sie diesen Elfmeter nur noch einlochen müssen und endlich Reformen im Bildungsbereich umsetzen können. Mhm. Das heißt, das war die Idee dahinter. Das war, sag mal, eine Kampagne, eine inhaltliche Kampagne. Und die habe ich eben von Stunde null an mitbetreut und begleitet.
Du sprichst Elfmeter jetzt während einer Fußball-Europameisterschaft an. Da muss es vorher 120 Minuten zum Teil fades Spiel geben, wie wir jetzt dieser Tage leider sehen. Wie viele Elfmeter wurden aufgelegt und konnten geschossen werden, deiner Meinung nach? Und verwertet werden vielleicht sogar? Schwierige Frage, ich weiß.
Ich würde meinen, ja? Aufgelegt schon, verwertet, das ist jetzt ein guter Punkt, sicher weniger als wir uns gewünscht hätten. Also ja. In dem Fall würde ich sagen, hat sich Österreich auch ausgespielt, ist nicht weitergekommen.
Na, es gab auch viele Wechsel in der Regierung, man war sich da auf anderen Ebenen nicht immer sehr einig. Wie ist dieses Programm dann weitergegangen bei dir?
Also wie es nach Plan ging, bin ich dann nach 10 Monaten weiter rotiert. In meinem Fall bin ich ins Wirtschaftsministerium rotiert und ich hatte ja immer schon, wie ich es auch schon gesagt habe, mit dem roten Faden, mit der Lobau, das Interesse an Umwelt-Energiepolitik.
Hilf uns nur ganz kurz jetzt in der Zeitschiene. Ich glaube, wir sprechen über Mitte der 10er Jahre. Und wer war da Minister oder Ministerin?
Das war der Minister Mitterlehner im Wirtschaftsministerium.
Sehr gut. Genau. Ja. Ja, okay. Entschuldigung, genau. Hab dich unterbrochen, aber ich hau immer nur gern die Zeitschiene rein.
Genau. Ja. So, das heißt, ich bin nach Plan weiter rotiert und ich habe mich bewusst fürs Ministerium entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte den öffentlichen Dienst auch erleben, sehe mich langfristig aber nicht im öffentlichen Dienst und bin dann in eine Abteilung rotiert, wo es um Emissionshandelssysteme und Wasserstoff- und Brennstoffzellen ging. Das heißt, das war auch eine Art Geburtsstunde beruflich im Bereich Nachhaltigkeit oder Energie- und Umweltpolitik. Und bin dann aber draufgekommen, dass meine Ausbildung sehr breit war. Also IBWL, von meiner Erfahrung heraus, kann man alles und nichts. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, noch nebenbei ein Studium im Bereich Umweltpolitik oder Umweltenergiewissenschaften anzugehen in Wien und habe dann noch nebenbei am Technikum Wien Umweltmanagement und Ökotoxikologie studiert.
Das heißt, das war dann die Richtung Neuen, die Diplomatie war dann draußen, oder?
Genau.
Man muss zwar in jedem Job diplomatisch sein, aber die internationale Diplomatie, hast du da als Einsteigerin noch ein bisschen in Richtung James-Bond-Welt gedacht, so Geheimdienste oder so, was die Diplomatie, also ich sehe das immer so, diese Cocktails und so, oder war das eine andere Richtung?
Also Cocktails ist sicher ein gutes Stichwort, man muss sehr viel netzwerken, man kommt sehr viel herum. Aber wie du gerade gesagt hast, das ist in meinem jetzigen Job genauso. Also in dem Sinne, die Soft Skills, die ich da gelernt habe, habe ich sicher heute,
glaube ich auch,
immer noch und ist Teil des Jobs und macht mir auch Riesenspaß.
Bevor ich dann die Frage zum Schluss vergesse, geht sich dein Spiel noch aus? Spielst du noch?
Ab und zu, aber leider viel zu wenig. Aber ich würde sagen, es scheitert tatsächlich an den adäquaten Tennispartnerinnen.
Rinnen. Gegendert jetzt.
Genau.
Ja, ich sage jetzt nichts. Ich suche nicht mehr. Nein. Eine Frage habe ich noch zum Tennis. Was würdest du als deine Stärke? Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Rückschlag, Lob, Stopp, Mindgames, Schummeln?
Ich finde, dass ich sehr woanders hinspiele, als ich hinschaue. Ah, also ich würde sagen, vielleicht
sind wir wieder beim Elfmeter.
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch gut können.
Genau,
gut antizipieren.
Genau, ich würde meinen, dass meine Gegnerinnen immer sehr überrascht waren, wie ich die Bälle spiele.
Sehr gut. Na, spannend, spannend. Siemens erwähnen wir auch noch. Das war der Next Step, ein großes Unternehmen. Und was war dort deine Aufgabe?
Richtig, da hat mich Siemens, also ich hatte dann das Ziel, in die Privatwirtschaft zu wechseln. Und da hat mich Siemens einfach wahnsinnig gereizt, weil meine Stelle war eine Mischung aus Vorstandsassistenz und auch Nachhaltigkeit, also so Vorstandsbüro. Und da war ich dann am Ende auch 10 Monate und habe in dem Sinne meine erste wirkliche Erfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt. Und ja, aber nach 10 Monaten ging es dann zu Ende. Und dann war meine letzte Station A1, wo ich jetzt mittlerweile seit über 7 Jahren.
Und dort bist du geblieben.
Genau.
Dann, ne? Das war von Anfang an nicht geplant, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau.
Aber es spricht ja für dich und für die A1, dass ihr euch gefunden habt.
Genau. Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist. Also es waren 4 Stationen geplant, wenn ich das richtig habe. Und bei der 4. bist du dann geblieben. Genau. Wir sind im Jahr 2017 A1. Du bist, wie gesagt, jetzt Head of ESG bei der börsennotierten Group, aber gehen wir kurz diese Jahre in der Telekom Austria kurz durch. Womit hast du begonnen dort?
Ich bin ganz klassisch eingestiegen als Mitarbeiterin im Produktmanagement in, sagen wir, einer Gesellschaft, die damals stark im Aufbau war und die hat sich im Businesskundenbereich auf den Bereich Internet of Things, also Internet der Dinge,
IoT, ja,
IoT, genau, spezialisiert. Und ich hatte tatsächlich ein Produkt im Bereich Abfallwirtschaft. Das heißt, auch das ist ein roter Faden, der sich da durchzieht und war aber nur sehr kurz in der Rolle, in dem Bereich, weil ich dann relativ schnell, ich würde meinen, nach 4 Monaten in die Vorstandsassistentenrolle für den Österreich-CEO von A1 befördert wurde.
Ein Wort noch zum Abfall. Geht das in Richtung Kreislauf oder war das damals was anderes, Kreislaufwirtschaft?
Ja, die Idee dahinter war, Prozesse zu digitalisieren. Also da passiert ganz viel noch mit Papierzetteln und unsere Produktidee war das damals eben zu digitalisieren.
Super. Markus Grausam war damals der CEO, der COO. Du warst die Assistentin. Das ist auch wieder so ein typischer Job, wo man, glaube ich, unglaublich viel mitnehmen kann. Netzwerk, was tut sich im Unternehmen? Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
Genau, also der Markus war CEO und CTO, ist immer noch CEO. Genau. Ja. Und also die Rolle ist wahnsinnig breit aufgestellt. Wie du es gerade gesagt hast, man lernt das Unternehmen von bis kennen, von eben von der Technik bis zum Verkauf, Vertrieb, bis zu strategischen Entscheidungen. Ein wahnsinnig großes Netzwerk, das ich da aufgebaut habe, also A1 intern, aber auch A1 extern und eine sehr steile Lernkurve. Vor allem, wie komme ich zu Entscheidungen im Unternehmen, wen muss ich wann abholen? Sehr viel, würde ich sagen, so interne Stakeholder Management, um so einen Überbegriff zu nennen. Und am Ende des Tages hat mich die Rolle auch wahnsinnig gut auf meine jetzige Rolle vorbereitet, weil auch jetzt bin ich in einer Querschnittsmaterie. Ich habe mit sehr vielen Abteilungen, mit sehr vielen Menschen zu tun, versuche sehr viel so Entscheidungen zu antizipieren, wen muss ich wann einbinden. Und war auf jeden Fall eine sehr wahnsinnig spannende Zeit, die ich da hinter mir habe.
Mhm. Im Jahr 2020 ist dann die Ernennung zu deiner jetzigen Funktion gekommen, Head of Group ESG. Und 2020 schaue ich natürlich immer genau, in welchem Monat das war. Also danach, im März hatten wir diese Kleinigkeit namens Pandemie und im August, wenn ich es richtig abgeschrieben habe, bist du dann Head of geworden. Hängen diese Dinge irgendwie zusammen, dass das dann eine Veränderung auch gegeben? Wir waren ja alle im Homeoffice. Wie war diese Zeit für dich?
Ja, ich würde es auch sagen, es war ein Zufall, dass ich in meiner Vorstandsassistentenrolle schon 2,5 Jahre war. Und das ist so klassisch, nach 2,5 Jahren wirklich im Schnitt stagniert die Lernkurve. Man hat irgendwann schon mal alles gesehen, alle Aufsichtsräte, alle Gremien und so weiter. Und dann kam die Pandemie. Und es war sehr viel natürlich dann intern fokussiert auf Krisenmanagement und so weiter. Und so habe ich mich einfach für den nächsten Schritt bereit gefühlt. Mhm. Nachdem ich dann schon einige Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit gemacht habe und zufälligerweise meine Vorgängerin mich informiert hat, dass sie jetzt in Bildungskarenz gehen wird, wurde diese Stelle frei. Also es waren einige glückliche Zufälle. Und ja, und dann einfach habe ich mich dafür beworben. Ich würde schon auch sagen, es hat natürlich sehr gut gepasst mit meiner Erfahrung als Vorstandsassistenz und ja, am Ende habe ich dann die Rolle bekommen und bin jetzt im August, sind es 4 Jahre, in meiner aktuellen Rolle.
Und euer Unternehmen und damit natürlich du als Head of wurde ausgezeichnet beim Wiener Börsepreis mit dem Nachhaltigkeitspreis, stolz, oder?
Richtig,
ja. Kann man schon sehr, sehr stolz sein. Habe ich dich auf ein Foto gesehen mit Thomas Arnoldner gemeinsam. Der Thomas wird übrigens, ja, ich glaube, in 14 Tagen hier mein 300. Gast in dieser Serie sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Vorgespräch erzählt habe. Raffaella, ESG sind 3 Buchstaben. Ich habe es in der Serie schon oft erklärt. Dein I, das kommt schon in der Jugend vom Dämmebauen. Das S und das G war in der Pandemie vielleicht aber auch sehr wichtig, ne? Gerade intern. Wie sind diese 3 Buchstaben für euch in der Telekom zusammenhängend und was kann man als Telekom-Unternehmen tun, um im ESG-Bereich zu punkten?
Also ich mag den Begriff oder die Logik, die Idee hinter ESG sehr, weil ich finde, der Begriff Nachhaltigkeit ist wahnsinnig breit und viele Menschen denken bei Nachhaltigkeit sofort und ausschließlich an Umwelt.
Ja.
Allerdings Nachhaltigkeit umfasst viel mehr als Umwelt und deswegen mag ich ESG, weil es einfach aufzeigt, dass es eben auch einen sozialen Aspekt gibt. Und Governance, würde ich sagen, ist sowas eher so unternehmensinternes, also wie stelle ich das Unternehmen auf, dass es halt die Projekte umsetzen kann? Deswegen bin ich ein Riesenfan von E, S und G, weil es einfach mehr Klarheit reinbringt, finde ich. An sich würde ich sagen, Nachhaltigkeit ist in seiner Ursprungsidee, dass man wirtschaftet, aber auf eine nachhaltige, langfristige Art und Weise, bedeutet nicht, ich habe mein Kerngeschäft und ich mache nebenbei Nachhaltigkeit, sondern es ist ein Und. Wie muss ich mein Unternehmen heute aufstellen, dass ich in 15 Jahren immer noch kompetitiv am Markt bin? Und deswegen, die Fragen, die wir uns stellen, sind Kerngeschäft getrieben und auf das Kerngeschäft zurückzuführen. Ich würde auch meinen, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Also vor vielleicht 10 Jahren, also vor einigen Jahren, hat man sehr viel von CSA geredet, Corporate Social Responsibility. Das war schon so dieses gesellschaftliche Verantwortung, ich gebe an die Gesellschaft zurück. Und nebenbei habe ich mein Kerngeschäft, aber mittlerweile ist es wirklich ein und Wirtschaften und Umwelt und Menschen. Also um das jetzt ganz fachspezifisch zu sagen, die 3 Ps, People, Planet, Profit, die gehen Hand in Hand. Und diese Frage stellen wir uns einheitlich, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit bei A1 sprechen.
Wo in der Group ist das angesiedelt? Ist das eher Arnoldner oder Platter?
Das ist direkt beim Thomas angesiedelt.
Na, mit ihm werde ich sicherlich auch noch über ESG-Themen sprechen. Wir reden jetzt im Juni, ich habe den Zeitstempel schon drauf, Juli, Zeitstempel schon gegeben, Fußball-Europameisterschaft. Die Berichtssaison, was das vergangene Geschäftsjahr betrifft, ist vorbei. Da gibt es ja auch Nachhaltigkeitsberichte. Da darfst oder musst du mitarbeiten, oder?
Genau.
Das ist viel Haken, oder?
Ja, definitiv. Also es gibt wirklich auch Statistiken dazu, wie viele Monate, wie viel Zeit ESG-Teams mit Berichterstattung verbringen. Ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber es ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte, weil es einfach mittlerweile wirklich ein wahnsinniger Reporting-Dschungel ist. Reporting ist das eine, aber dann gibt es noch die Ratings, also die Unternehmensbewertungen, wie beispielsweise auch Standard & Poor's macht ja auch ESG-Ratings. Und die haben auch alle ihre eigenen Indikatoren. Das heißt, in Wahrheit könnten es wahrscheinlich das ganze Jahr nur mit Berichterstattung beschäftigen. Das ist natürlich nicht das Ziel dahinter, aber es ist ein großer Teil unseres Jobs.
Und es kommen laufend neue Vokabeln auch dazu, zum Teil durch Regulierung auch. Wie geht's dir mit der Regulierung? Es gibt Stimmen, die sagen, wir brauchen die Regulierung, um was weiterzubringen, um keinen Wildwuchs zu machen. Und andere sagen, hey Kinder, es ist zu viel.
Wir sind definitiv überreguliert. Die Meinung teile ich auch. Wenn ich aber auch die Meinung teile, dass Regulatorik super wichtig ist und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr systemisches, bedeutet, dass sehr viele Player in diesem System, also Privatwirtschaft, aber wie auch die öffentliche Hand, wie auch der Endkonsument, die Endkonsumentin Teil des Ganzen ist und das alles mittragen muss. Und da hilft natürlich Regulatorik, weil alle gleichermaßen betroffen sind und auf einmal alle gleichermaßen über das Thema auf einer anderen Ebene miteinander sprechen. Das heißt, grundsätzlich die Idee hinter Regulatorik ist schon gut, die Umsetzung mittelmäßig. Das heißt, der Geist ist willig, aber das Fleisch war schwach, so würde ich sagen.
Bist du damit Kolleginnen und Kollegen von anderen Unternehmen, zum Beispiel aus dem ATX oder aus Österreich oder international aus der Telekom-Industrie vernetzt, auch um die ESG-Themen zu diskutieren und voranzubringen?
Sehr viel, und sehr viel geht um die Regulatorik, weil natürlich alle wollen das möglichst schlank halten. Ja. Aber nachdem so viel Neues ist, hat noch niemand die Antwort, wie man gewisse Dinge umsetzt. Aber ja, wir sind alle sehr gut vernetzt und tauschen uns da alle sehr viel dazu aus.
Wir Österreicher neigen halt zum Goldblätner. Ich glaube, aber es ist besser geworden ein bisschen. Ich nehme an, America Movil als Eigentümerin und Österreich natürlich. Englisch wird eure Sprache sein und ein bisschen Deutsch dazu, oder?
Ja, die meiste Zeit Englisch, aber wir sind in Wien, das Headquarter ist in Wien. Also natürlich haben wir auch deutsche Termine, deutsche Projekte, aber überwiegend Englisch.
Okay. Die Telekom Austria ist an der Wiener Börse notiert, ist im ATX, dort gehört sie auch hin. Bist du bei so typischen Investorenterminen als ESG-Head-Off auch dabei? Weil die Telekom hat sich ja eine Nachhaltigkeitsstory verschrieben, was ich gut finde.
Bei Roadshows selbst bin ich nicht direkt dabei, da bin ich sehr viel in der Vorbereitung involviert.
Allerdings, also Investor Relations zum Beispiel.
Genau.
Oder Vorstände.
Genau. Allerdings, wenn wir haben einmal im Quartal die Investoren-Calls und da bin ich schon immer eingewählt im Sinne von, wenn es Fragen gibt, dass ich dann für Antworten zur Verfügung stehe.
Das heißt, es geht so ein bisschen in Richtung Bereitschaft und du hörst auch mit und da kann man auch viel mitnehmen irgendwie. Ne?
Wir nennen das Flüsterzone. Also Flüsterzone. Ich sitze dann immer in der Flüsterzone.
Und du bist stumm geschalten und wirst dann laut geschalten oder so. Ne?
Ich flüstere in den Chat und so, der Chat wird von wem anderen dann vorgelesen.
Ach so, ist das. Na, spannend. Na, ich habe das immer auslassen, diese Themen. Ich bin immer so eher für One-on-One. Und es gibt dich ja auch in einem A1-Blognet-Podcast, der heißt Reduced, Reused, Recycle. Eine Folge heißt, glaube ich, so im Podcast. Und da war, glaube ich, auch der Markus Watzak dabei und da war auch die Raffaela Ortner dabei und die sitzt mir jetzt vis-à-vis. Und du sagtest zum Beispiel, Handy-Userinnen zu Umweltschützerinnen werden lassen. Ich kann mir was darunter vorstellen, aber in eigenen Worten klingt es besser.
In dem Fall ist es natürlich sehr spezifisch auf A1 runtergebrochen und auf unser Geschäftsmodell. Dahinter steckt die Idee oder der Anreiz, dass in Handys sind ja wahnsinnig viele wertvolle Rohstoffe verbaut und viele Handys landen einfach in der Schublade jahrelang. Ich kann mich auch schuldig bekennen, wobei meine Lade hat mittlerweile fast nur noch ein Handy. Immer nur ein leeres Handy und die Bitte ist, das einfach zurückzugeben.
In der Schule waren da immer Wurstbrote drinnen.
Genau. Okay, du hattest noch keine Smartphones
gegeben. Stimmt, ja genau, da war mehr Platz für Wurstbrote, Schimmelwochen. Habe ich auch schon öfter gebracht, entschuldigen.
Genau, also die Idee dahinter ist, dass einfach das Handy, auch wenn man es nicht mehr verwendet, nach wie vor ein wertvolles Gerät ist, weil die Rohstoffe sehr wertvoll dahinter sind und die kann man eben recyceln. Und so kann man einen Beitrag leisten. Aber um das auf eine höhere Ebene zu heben und ein bisschen breiter zu betrachten. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es auch darum, dass viele kleine Schritte zu etwas Großem zusammenführen, bedeutet, jeder Einzelne und jede Einzelne soll und kann einen Beitrag leisten, ob es eben ist, das Handy zurückzugeben oder beispielsweise weniger Fleisch zu essen. Und wenn jeder und jeder ein bisschen was tun würde, dann würde schon sehr viel passieren. Und oft wird im Bereich Nachhaltigkeit die Verantwortung weitergeschoben. Oft wird das auch sehr emotional diskutiert, so darf ich jetzt gar nicht mehr fliegen oder darf ich eben gar kein Fleisch mehr essen. Und so passiert das dann, dass
du darfst im Flugzeug kein Fleisch essen.
Genau, oder beides.
Genau. Ja, nein.
Und so passiert das, dass die Verantwortung oft weitergeschoben wird und dann sehr wenig passiert. Mhm. Und die Idee dahinter ist aber, wie ich es gerade gesagt habe, wenn jeder Mensch einfach kleine Schritte machen würde, die man auch beibehält, dann würden wir auch schon sehr viel weiterbekommen.
Und als großer Arbeitgeber im Land und als großes Unternehmen kann man ja einiges tun. Und ich nehme an, diese Handy-Userinnen zu Umweltschützerinnen werden lassen, da gibt es irgendwas bei euch als Programm, nehme ich an, oder?
Also wir machen schon sehr lange das Handy-Recycling. Mhm. Das ist von der Idee her sehr ähnlich wie die Wundertüte, glaube ich, ja. von Ö3, die es da um die Weihnachtszeit herum gibt. Bei uns werden noch sehr verlässlich alle Daten gelöscht. Das ist natürlich auch unser Kerngeschäft. Also man kann jederzeit sein altes Handy im A1-Shop in eine Box.
Und ich weiß auch, dass mein Leben vernichtet wird, wie ich es mir ja wünsche,
genau,
wenn ich ein Handy.
Das können wir uns als Telekom-Unternehmen natürlich nicht leisten, dass da irgendwas in die Richtung passieren würde. Deswegen,
das ist gut.
Hundertprozentige Garantie.
Starkes Bonusargument.
Hundertprozentige Garantie. Und
da steigst du persönlich drauf, ne?
Ja, da steige ich persönlich drauf.
Oder hast du einen Aufschlag drauf, ne?
Genau. Ja. Genau, also man kann jederzeit alte Handys zurückbringen und die werden fachgerecht dann recycelt beziehungsweise je nach Handymodell auch refurbished. Mhm. Bedeutet, dass sie im Kreislauf bleiben und dann wieder verkauft werden. Anstatt einem neuen Handy halt einfach ein wiederhergerichtetes Handy, das vielleicht schon 2 Jahre alt ist, dass das einfach nochmal verkauft wird.
Ich komme zu meiner klassischen vorletzten Frage. Was taugt dir an dem Job, wie du ihn jetzt hast und dir ihn auch ein bisschen gebastelt hast?
Also ich würde da auf 2 Ebenen gehen. Das eine ist das Unternehmen, das andere ist inhaltlich mein Job.
Gerne.
An sich bin ich super, super happy, in einem internationalen Unternehmen zu sein, wo das Headquarter in Wien ist und wo die strategischen Entscheidungen in Wien getroffen werden. Also da bin ich wirklich so direkt dran. Ich bekomme die Diskussionen mit, ich darf die Diskussionen teilweise selbst führen, vorbereiten. Das ist aus strategischer Sicht extrem spannend und da finde ich, gibt es sehr wenige Unternehmen in Österreich, die da mithalten können. Ich selbst bin ja in einem internationalen Team, das heißt, ich arbeite über Österreich hinaus in 7 Ländern in Europa. Das macht das für mich natürlich auch nochmal super spannend. Da kommt nochmal so ein bisschen der Konnex zu Diplomatie und internationalen Beziehungen.
Hast du auch so Head-Offs pro Land, die dir zuarbeiten?
Ja. Ja, nicht, sagen wir, im Organigramm sind sie mir jetzt nicht unterteilt, das sind jetzt die internen Details, aber
zusammen,
wir arbeiten sehr eng zusammen.
Genau. Du bist die Stelle, die das dann halt zu einer Stimme bündelt.
Genau. Und inhaltlich ist das Thema definitiv das, was ich machen möchte, mit dem ich mich identifiziere. Ich finde, das Spannende daran ist wirklich so ein Change of Mindset, etwas Neues daraus zu machen, also wirklich so aktuelle Geschäftsmodelle zu hinterfragen in Richtung Zukunft, ein bisschen visionär zu arbeiten, wie kann ein Handytarif in der Zukunft ausschauen, reden wir dann noch von, wir verkaufen Handys oder leasen wir Handys, um sie wieder zurückzuholen und im Kreislauf zu behalten, um ein Beispiel zu geben. Und an sich im Bereich Nachhaltigkeit passiert einfach so viel, keine Woche gleich der anderen. Ich lerne jede Woche neu dazu, ich kann mich austoben von E über S über G. Und ja, meine Lernkurve ist seit 4 Jahren sehr steil und ich sehe auch nicht und ich möchte auch gar nicht, dass sie demnächst abflacht.
Wunderbar. Manchmal wünsche ich mir, dass wir ein Video haben. Ich sage das in vielen Folgen, in dieser auch, weil die Augen leuchten bei dem, was du jetzt gesagt hast. Also das ist alles sehr authentisch. Du hast als Schulabgängerin eine diplomatische Idee gehabt, die ist es dann nicht geworden. Du bist dann einmal abgebogen in dem Bereich, in dem du jetzt bist. Hast du irgendeinen Tipp für Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die auch noch nicht so genau wissen, wo sie hinwollen? Wie geht man das am besten an, mal irgendwas zu machen?
Ich habe mich wirklich einfach ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe ein Trainee-Programm gewählt, wo ich wusste, ich habe sehr viele Optionen. Und das wäre auch mein Tipp. Wenn man wie soll ich sagen, sich nicht selbst stresst und sich einfach sagt, okay, ich nehme die Zeit und treffe dann meine Entscheidung mit gutem Gewissen, aber ich treffe sie ein bisschen später, dann finde ich, ist es die beste Entscheidung, der beste Tipp, den ich geben kann. Also nicht stressen, wir werden noch lang genug arbeiten Und mittlerweile ist der Jobmarkt eh sehr gut auf Bewerberinnenseite. Also ich glaube, jeder kann sich da Zeit rausnehmen, die Zeit geben, geduldig sein und einfach lernen, ausprobieren und dann die Entscheidung treffen.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Raffaella, danke, dass du herkommen bist. Ich freue mich auch über die ersten 5 Minuten mit Großenzersdorf und Dennis und Co. Ja, ESG ist gekommen, um zu bleiben. Danke an euch da draußen fürs Zuhören bei dieser sehr inspirierenden Folge und einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Tschüss und bis bald.
Tschüss, Baba.